Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff hat die große Bedeutung der Europäischen Union für Deutschland unterstrichen. Wichtig sei aber ein geschlossenes Auftreten der Gemeinschaft. Wir müssen zu einem besseren Miteinander in Europa kommen, sagte Wulff nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Barroso. Bei seiner ersten Auslandsreise traf er sich heute in Brüssel mit den Spitzen der EU.
Dass deutsche Präsidenten etwas weniger entrückt sind als andere. Christian Wulff bewies es, als er einer spanischen Journalistin spontan sein Übersetzungsgerät lieh, damit auch sie seinen ungewöhnlichen Glückwunsch verstehen konnte.
Europa wird Weltmeister, Vize-Weltmeister. Beide Mannschaften sind zu Recht ins Finale eingezogen.
Damit war der Ton gesetzt. Es ging nicht um politische Entscheidungen, sondern um Höflichkeit und um Symbolik. Der neue Bundespräsident wollte mit seiner ersten Reise Zeichen setzen und die sind auch verstanden worden.
Ganz besonders froh bin ich, dass die erste Reise in Ausland den neuen Bundespräsident auch zu den Institutionen der EU führt. Dies ist ein wichtiges Zeichen, welch große Bedeutung die Europapolitik für Präsident Wulff besitzt.
Ausdrücklich der Information diente Wulffs Besuch bei der NATO. Anders als sein Vorgänger wollte er sich zum Einsatz in Afghanistan ausdrücklich nicht äußern.
Ich denke, dass man als Bundespräsident gut beraten ist, sich hier sehr behutsam, sehr zurückhaltend, gegebenenfalls auch intern und nicht immer öffentlich zu solchen Fragen einzulassen, weil es sehr schnell Fragen der Tagespolitik werden.
Natürlich weiß man in Brüssel, dass der Bundespräsident nicht für die deutsche Politik zuständig ist. Aber nachdem die NATO und mehr noch die EU bei Europas Regierungen auf wachsende Lustlosigkeit stoßen, war es hier hochwillkommen, dass seine erste Reise ganz bewusst nach Brüssel führte.
Bund, Länder und Gemeinden suchen weiter nach einem Ausweg aus der Finanznot der Kommunen. Eine Kommission beriet heute in Berlin erneut darüber, wie die Einnahmen der Gemeinden stärker von der Konjunktur abgekoppelt werden können. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren wegen der Wirtschaftskrise stark eingebrochen. Finanzminister Schäuble will das Konzept spätestens im Oktober vorstellen.
Noch wird hier gehämmert. Die Frage ist, wie lange noch? Das Stadtarchiv in Fürth soll saniert werden, doch die Stadt ist in Finanznot. Oberbürgermeister Thomas Jung muss zig Millionen sparen. Ohne die Gewerbesteuer, die so etwas ist wie die Haupteinnahmequelle der Kommunen, hat er keine Chance.
Im Augenblick investieren wir etwa 30 Millionen Euro im Jahr. Das bedeutet, ohne Gewerbesteuer keinerlei Investitionen. Stillstand, wenn nicht gar Niedergang, wäre dann vorprogrammiert.
Vielen Kommunen geht es finanziell mies. 2008 hatten sie ein Plus 7,6 Milliarden, dann kam die Krise. Minus 7,2 und in diesem Jahr werden es geschätzt minus 15 Milliarden. Die Folge ist, dass es schon Kommunen gibt, denen das Licht ausgeht. Im wahrsten Sinne des Wortes, Straßenbeleuchtung wird zum Luxus. Im Finanzministerium versucht sich eine Kommission seit Monaten an dem Problem ohne Fortschritt bisher. Die einen wollen die Gewerbesteuer ausweiten, die Regierung sie abschaffen. Doch das wird teuer für den Bund, pro Jahr 6 Milliarden minus. Dennoch soll bald eine Lösung her.
Damit wir in der Lage sind, dann mit Wirkung schon ab 2011, wir werden nicht alle Probleme 2011 gelöst bekommen werden, aber wir müssen anfangen, die Lage der Kommunalfinanzen zu verbessern.
Verbessern will sie der Bund, indem er die Kosten für Sozialleistungen begrenzt. Die hat er nämlich den Kommunen aufgedrückt. Im Haushalt von Thomas Jung summiert sich das auf über 10 Millionen. Wenn sich da nicht viel tut, wird so manches in Fürth wohl kleiner ausfallen.
Der Bundestag hat die Sonderregelung zum Kurzarbeitergeld verlängert bis zum März 2012. Die Unternehmen bekommen damit die Sozialabgaben auf das Kurzarbeitergeld weiterhin vom siebten Monat an von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Durch die Kurzarbeit sind nach Einschätzung des Bundesarbeitsministeriums 300.000 Vollzeitstellen gerettet worden. US-Terrorfahnder haben vom 1. August an wieder Zugriff auf europäische Bankdaten. Es geht um Überweisungen in Länder außerhalb der EU. Das Europaparlament stimmte mit großer Mehrheit für das sogenannte SWIFT-Abkommen. Es ist benannt nach dem belgischen Finanzdienstleister, der im Verdachtsfall Datenpakete nach Washington übermittelt. Datenschützer kritisieren, dass diese Pakete auch Angaben über Bankkunden enthalten können, die nur zufällig ähnliche Transfers wie der Verdächtige getätigt haben. Wegen Terrorvorwürfen sind heute 3 Männer festgenommen worden, 2 in der norwegischen Hauptstadt Oslo, einer in Duisburg. Sie sollen nach Angaben aus norwegischen Sicherheitskreisen Bombenanschläge geplant haben. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen norwegischen Staatsbürger und um einen Usbeken. In Duisburg wurde ein Iraker festgenommen. Er soll sich bereits einige Tage als Tourist in Deutschland aufgehalten haben.
Mehrere tausend Menschen haben in Athen und anderen griechischen Städten erneut gegen die Sparmaßnahmen der Regierung protestiert. Hauptforderung ist eine Rücknahme der Erhöhung des Renteneintrittsalters. Bestreikt wurden Einrichtungen des öffentlichen Dienstes wie Schulen, Gerichte und Museen. Während einer 4-stündigen Arbeitsniederlegung der Fluglotsen wurden Dutzende Flüge gestrichen. Einer repräsentativen Umfrage zufolge sehen 70% der Griechen die Demonstration skeptisch. Am Abend stimmte eine Mehrheit im Parlament der Rentenreform zu.
Die Regierung Kubas will erstmals seit Jahren politische Gefangene freilassen. Nachdem die katholische Kirche und Spanien vermittelt haben, sollen 52 Regierungskritiker ausreisen dürfen. Gestern trafen sich der spanische Außenminister Moratinos und Kubas Präsident Raúl Castro in Havanna. Moratinos sagte, es gebe nun keinen Grund mehr für die EU, die harte Haltung gegenüber Kuba aufrechtzuerhalten. Die Inhaftierung vieler Regierungskritiker vor 7 Jahren hatte die Beziehungen belastet. Jetzt wollen die EU-Staaten über eine Annäherung beraten. Das Bistum Augsburg bekommt einen neuen Bischof. Der Görlitzer Bischof Zsa wird Nachfolger des zurückgetretenen Bischofs Mixer. Papst Benedikt XVI. Traf die Entscheidung ungewöhnlich rasch. Mixer war nach Prügel- und Veruntreuungsvorwürfen zurückgetreten. Er hatte eingeräumt, Kinder geschlagen zu haben. Das Bistum war deshalb monatelang in den Schlagzeilen.
Um Punkt 12 volles Glockengeläut in Augsburg. Es kündet 15 Minuten von der Ernennung des neuen Bischofs. Im Bistum war man über die schnelle Entscheidung aus Rom zwar überrascht, zeigte sich über die Personalie Konrad Starsa aber äußerst zufrieden.
Er ist keiner, der sich nach vorne drängt, aber er ist wach im Geist. Er ist keiner, der zu allem seine Meinung sagen muss in der Öffentlichkeit, aber er ist doch einer, der eine dezidierte Meinung zu den verschiedenen Themen hat.
Starsa, 2007 zum Bischof von Görlitz geweiht, gilt als weltgewandter Brückenbauer. Er wuchs in der DDR auf, promovierte nach einer Lehre als Dreher in Kirchenrecht und zählt eher zu den konservativen Theologen. An seinem neuen Bischofssitz in Augsburg wird er ein durch die Querelen um seinen Vorgänger zutiefst gespaltenes Bistum vorfinden.
Ich hoffe, dass er als Seelsorger die Fähigkeit entwickelt, deutlich zu machen, dass ihm als Zentrum seiner Aufgabe die Sorge für den Menschen am Herzen liegt und dass er damit vielleicht beide Seiten durchaus auf seine Seite bringen kann.
Diplomatisches Geschick und Diskussionsfreude wird der Sachse in Schwaben wohl brauchen. Am 23. Oktober wird Konrad Starsa in sein neues Amt eingeführt.
In Deutschland ist nach Recherchen der ARD verdorbenes Rindfleisch in den Handel gelangt. Das Fleisch wurde durch bisher wenig bekannte Bakterien verdorben, die mit herkömmlichen Lebensmitteluntersuchungen nicht nachzuweisen sind. Wie viel Fleisch in den Verkehr gekommen ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Untersucht wird zurzeit, ob es gesundheitsgefährdend ist.
Verdorbenes Rindfleisch in einem aufgeblähten Vakuumbeutel. Nach Untersuchungen von Manfred Gareis, einem der führenden Fleischexperten in Deutschland, ist solches Gammelfleisch auch in den Handel gelangt.
Boah. Wir wissen, dass solches unverpacktes Fleisch wieder in den Handel gelangt. Man versucht, das Fleisch eben zu retten, indem man eben unverpackt das Fleisch möglicherweise wäscht, vielleicht mit anderen Maßnahmen behandelt, um das Ganze wieder in den Verkehr zu bringen. Und das ist eindeutig illegal.
Wie viel Gammelfleisch bislang illegal in Verkehr gebracht wurde, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Der Grund, normale Lebensmittelkontrollen können den Keim, der das Fleisch verdirbt, nicht nachweisen. Clostridium estheticum. Ein bislang nahezu unbekanntes Bakterium, das am besten bei Kühlschranktemperaturen und nur ohne Sauerstoff wächst. Deshalb gedeiht es so prächtig in gekühlten Vakuumbeuteln. Sobald es an die Luft kommt, geht es zugrunde. Dabei bildet es aber Sporen, eine Art Überlebenskapseln. Das führt zu weiteren Problemen. Oft sind die Beutel gar nicht so stark aufgegast, sondern haben nur ein paar Luftbläschen und enthalten trotzdem viele Sporen. Einmal geöffnet, können sich diese Sporen verteilen, ohne dass es bemerkt wird. Das zuständige Bundesverbraucherschutzministerium hat auf unsere Anfrage hin nun eine Risikobewertung in Auftrag gegeben. Ungeachtet dessen teilt man uns schriftlich mit, Zitat: Sollte ein Verzehr stattfinden, so ist nach der Einschätzung des Bundesinstitutes für Risikobewertung das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung für den Menschen als unwahrscheinlich anzusehen. Manfred Garay sieht das ähnlich, mahnt aber trotzdem zur Vorsicht.
Viele Clostridien sind in der Lage, Gifte zu bilden. Und nachdem es sich hier auch um Clostridien handelt, müssen wir eigentlich mal zunächst das Schlimmste annehmen.
Vorsichtshalber sollte der Keim also bekämpft werden, zumindest bis ganz sicher ist, dass keinerlei Gefahr von ihm ausgeht.
Die Zahl der Internetnutzer in Deutschland ist erneut gestiegen. Das geht aus einer Studie der Initiative D21 hervor, einem Bündnis aus Unternehmen und Behörden. Weitere Ergebnisse: 19 Millionen Deutsche über 14 Jahre nutzen das Internet noch nicht. Zugleich surfen im Osten deutlich weniger Menschen im Netz als im Westen. Die prozentual meisten Nutzer gibt es in Bremen. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern.
Zum ersten Mal ist ein nur mit Solarenergie betriebenes Flugzeug mehr als 24 Stunden in der Luft geblieben. Rund 12.000 Siliziumzellen auf den Tragflächen lieferten die Energie für die vier Elektromotoren. Am Morgen landete die Solar Impulse sicher in der Schweizer Gemeinde Payern. Das Entwicklerteam um den Schweizer Abenteurer Picard will in den nächsten Jahren ein Solarflugzeug rund um die Welt schicken.
Nach der 0:1 Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen Spanien hat Bundestrainer Löw seinem Team den Rücken gestärkt. Die Mannschaft habe keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Sie habe ein gutes Turnier gespielt. Allerdings werde es auch im Falle eines Sieges gegen Uruguay im Spiel um Platz 3 in Deutschland keine große Feier geben, so Löw. Die fünfte Etappe der Tour de France hat der Brite Mark Cavendish gewonnen. Die Fahrer hatten heute die 187,5 Kilometer lange Strecke von Épernay nach Montargis zu bewältigen.
Die brütende Hitze des französischen Sommers machte die vermeintlich leichte Etappe durch die Champagne zu einer schweren Aufgabe. Weitgehend flach ging es Richtung Montargis. Wenige Kilometer vor dem Ziel war José Ivan Gutiérrez, der letzte von ursprünglich 3 Ausreißern, eingeholt. Es sollte zu dem allgemein erwarteten Sprint kommen. Garmin Transitions hatte angezogen, Milram seinen Sprinter Gerald Ciolet gut platziert. Aber den Sieg feierte einer, der nun wieder an seine alten Erfolge anknüpfte. Ein ergriffener Mark Cavendish, starker Zweiter Gerald Ciolet. Der Schweizer Fabian Cancellara fährt als Führender der Gesamtwertung auch morgen wieder im gelben Trikot.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. Juli.
Das Hoch über dem östlichen Mitteleuropa sorgt auch in den kommenden Tagen für reichlich viel Sonnenschein. Heiße, teilweise feuchte Luft gelangt zu uns. Die Folge: extreme Wärme und steigendes Schauer- und Gewitterrisiko. Heute Nacht ist es meist klar, nur an den etwas dichtere Wolken. Der Tag morgen startet abgesehen von ein paar Wolkenfeldern an den Küsten mit viel Sonne. Am ehesten entstehen über dem Bergland im Westen und Südwesten einzelne Hitzegewitter. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht der Wind schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht 20 Grad im Westen und bis 10 Grad an den Alpen. Am Tag 27 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 37 Grad am Oberrhein. Am Samstag viel Sonne, im Laufe des Tages entwickeln sich vor allem in der Nordwesthälfte hier und da Gewitter, teilweise sind sie unwetterartig. Am Sonntag ist es in der Westhälfte teils sonnig, teils wolkig, auch einige unwetterartige Gewitter sind dabei. Richtung Osten ist es meist sonnig. Auch am Montag neben Sonne zum Teil schwere Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Susanne Holz. Darin zwischen Trauer und Hoffnung die deutsche WM-Bilanz und glückliches Landleben im Internet, Computerspiele auf Online-Plattformen.